Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen und im Programm ein noch DAX-Chef Guido Kerkhoff, der sich betont gelassen gibt.
Ja, das macht natürlich keinen Spaß. Da hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Aber ich sag mal, dass so etwas passieren kann angesichts der Lage, das war klar.
Keine Überraschung also, aber dennoch symbolträchtig. ThyssenKrupp, das Industrieurgestein, fliegt aus dem DAX. Mehr Reaktion darauf gegen Ende der Sendung. Und auch ein Porträt des DAX-Aufsteigers MTU. Außerdem im Programm 5G und faltbare Smartphones. Wir schauen auf die IFA, die internationale Funkausstellung in Berlin, die morgen beginnt. Zunächst aber zu einem Krisentreffen im Wirtschaftsministerium, bei dem es heute um die Flaute in der Windkraftbranche geht. Gegen Wind gibt es zwar genug, aber der weitere Ausbau der Windparks an Land, der ist im ersten Halbjahr ins Stocken geraten. Zu wenig Flächen, zu viel Widerstand in der Bevölkerung, zu lange Genehmigungsverfahren, das sind die Ursachen. Nun soll also gegengesteuert werden. Theo Gers, Sie beobachten das Treffen für uns, das nun zu Ende gegangen ist. Gibt es denn schon Ergebnisse?
Nein, Frau Bahner, so schnell geht es dann doch nicht, wenn man die Krise, auch wenn die Krise, wie Sie sagen, in der Windindustrie mit Händen zu greifen ist. Der Zubau der neuen Windräder ist eingebrochen. In ganz Deutschland im ersten Halbjahr gerade mal noch 86 Anlagen netto gebaut. Tausende Jobs sind schon weg oder eben auch bedroht. Und das sind Zustände wie vor 20 Jahren. Bloß damals hat noch niemand von Energiewende und Ähnlichem gesprochen. Heute ist das anders und heute ist klar, wenn es nicht wesentlich mehr neue Windanlagen gibt und mehr gebaut werden und damit auch produziert werden, dann gibt es keinen Kohleausstieg und auch keinen Klimaschutz. Insofern müssen wir die Zubauzahlen wieder hochbringen. Wie man da hinkommen will, hat man heute noch nicht konkret festgelegt, aber man hat einige Ideen.
Es ist ja ohnehin schon schwierig, die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, die Energiewende muss ja voranschreiten. Was kann man denn kurzfristig machen, um den Ausbau der Windenergie wieder auf Trab zu bringen?
Also erstmal, indem man Fehleranalyse betreibt. Man weiß eigentlich schon, wo die Probleme liegen. So ist es ja nicht. Und besonders ungeduldig ist da zum Beispiel Franz Untersteller, der grüne Umweltminister aus Baden-Württemberg.
Wir brauchen mehr Flächen für den Ausbau der Windenergie in Deutschland. Wir brauchen eine Vereinfachung von Genehmigungsverfahren. Es kann einfach nicht sein, dass wir heute Genehmigungszeiten haben, 5, 6 Jahre, ähnlich wie früher bei Atomkraftwerken. Es braucht auch Dinge, wie dass der Bund sich auch mit der Bundeswehr, mit der Flugsicherung, mit dem Deutschen Wetterdienst und so weiter zusammensetzt über die Frage, was sind eigentlich vernünftige Abstandsregelungen. Da habe ich für manche Dinge, die da laufen, wirklich nicht viel Verständnis.
Ja, Frau Bahner, mehr Flächen, kürzere Genehmigungen, das sind natürlich Dinge, die man nicht von heute auf morgen ändern kann. Aber es gibt eben einige Ideen, die auch Franz Untersteller angesprochen hat. Zum Beispiel die Abstandsregelungen zu Funkdrehfeuern in der Flugsicherung. In Deutschland sind da 15 Kilometer vorgeschrieben. Und das könne man leicht zum Beispiel auf 10 Kilometer reduzieren, ohne die Flugsicherheit zu gefährden. Und was das bedeuten würde, das hat Olaf Lies, der niedersächsische Umweltminister, an einem Beispiel für Niedersachsen mal aufgezeigt.
Aber wenn wir uns an europäische Standards halten würden und von diesen Drehfunkfeuern 10 Kilometer Abstand halten würden, dann würde auf einen Schlag 5 Gigawatt mehr Windenergie in Deutschland und davon 1 Gigawatt allein in Niedersachsen möglich sein.
Ja, da könnte man also sehr viel mehr tun, Frau Bahner. Und ansonsten gibt es viele andere Ideen. Ich nenne nur einige Punkte. Man will das Repowering, also den Neubau von Windparks auf bestehenden Flächen, indem man alte Windturbinen abbaut, erleichtern. Man könnte auch dem Klimaschutz eine Ausnahmemöglichkeit im Bundesnaturschutzgesetz einräumen. Dann würde der Artenschutz allerdings eingeschränkt. Das ist sehr umstritten. Und was auch gefordert wird, man könnte die Ausbaudeckel wegschaffen. Das heißt, die Begrenzungen, die derzeit gelten beim Ausbau von Photovoltaik, aber auch der Windkraft.
Theo Gers war das über das Windkraft-Krisentreffen heute bei Wirtschaftsminister Altmaier. Vielen Dank nach Berlin. Finanzminister Olaf Scholz, der war heute hingegen Gast, wenn auch noch nur virtuell zugeschaltet, bei den privaten Banken, die schon seit gestern in Frankfurt auf einer Tagung diskutieren und sich laut beklagen über die Niedrigzinspolitik der EZB, die ihnen das Leben schwer macht. Groß ist vor allem die Angst vor einer Erhöhung der Negativzinsen, Strafgebühren, die Banken schon heute zahlen müssen, wenn sie ihr Geld kurzfristig parken, anstatt Kredite herauszugeben. Diese Erhöhung der Negativzinsen, die könnte bereits in der nächsten Woche bei der nächsten EZB-Sitzung beschlossen werden und unter Umständen auch Kleinsparer treffen. Kann und sollte der Gesetzgeber Bankkunden davor schützen? Und wäre ein Verbot überhaupt möglich? Mischa Erhardt dazu aus Frankfurt.
Minuszinsen erhitzen die Gemüter. Banken sehen ihre Profite in Gefahr, Sparer ihr Erspartes. Deswegen hatte vor einigen Tagen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein Verbot von Minuszinsen für Sparer bis zu einer Summe von 100.000 Euro gefordert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte daraufhin angekündigt, prüfen zu lassen, ob ein solches Verbot rechtlich möglich wäre. Darauf angesprochen sagte Scholz, der heute per Videoschaltung nach Frankfurt zum Handelsblatt-Bankengipfel verbunden war:
Am Ende sehe ich das gegenwärtig so, dass wir bei den heutigen Vertragsstrukturen kaum Möglichkeiten für Banken haben, solche Negativzinsen für viele ihrer Kunden überhaupt zu verlangen. Und deshalb muss man das beobachten und prüfen und handeln, falls mal was zu tun ist. Aber ich glaube, es besteht auch genügend Klugheit in den Vorständen und Geschäftsführungen der Banken zu wissen, was das auslösen würde.
Eindeutiger in dieser Frage zeigte sich der Präsident der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, Felix Hufeld.
Ich würde der Politik nicht empfehlen, dieses Instrument in Erwägung zu ziehen.
Die Europäische Zentralbank hat für Gelder, die Banken kurzfristig bei der EZB parken, Minuszinsen von aktuell 0,4% eingeführt. De facto bezahlen die Banken für die Aufbewahrung also Geld. Deswegen stellen sich Banken mittlerweile die Frage, ob sie diese Gebühren möglicherweise bald auch an ihre Privatkunden weitergeben werden oder weitergeben müssen. Jedenfalls sehen sich Banken gegenüber der Konkurrenz beispielsweise in Amerika durch die Minuszinsen stark benachteiligt.
Wenn ich das bei der EZB sehe und sehe diese Zinspolitik, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Und wenn wir jetzt schon wieder darüber nachdenken, dass wir eine weitere Zinssenkung sehen, müssen wir ja fragen, was heißt das wieder für die Banken und für die Bankbilanzen? Was heißt das im internationalen Wettbewerb?
Sagte der Präsident des Bankenverbandes Hans-Walter Peters. Ganz unwidersprochen allerdings blieb das nicht. So sehe zwar auch die Bankenaufsicht die schwindende Profitabilität deutscher Banken mit Sorge.
Aber erlauben Sie mir auch einen zweiten Satz dazu zu sagen. Ich bin auch besorgt darüber, wenn über dieses Thema seitens führender Vertreter der Bankenindustrie primär aus der Attitüde einer Opfermentalität gesprochen wird. Das reicht nicht. Wir müssen an die Geschäftsmodelle herangehen. Wir müssen es mit der gebotenen und zwar ganz fundamentalen Ernsthaftigkeit angehen. Insoweit dafür regulatorische und politische Flankierungen erforderlich sind, sollten wir darüber sprechen,
sagte BaFin-Chef Felix Hufeld. Einen Ansatz schließlich, um die europäischen Banken zu stärken, sieht Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Vorantreiben einer europäischen Banken- und Kapitalmarktunion.
Für mich ist es jedenfalls so, dass ein Teil der unausgeschöpften wirtschaftlichen Möglichkeiten Europas auch daran liegt, dass wir diese Bankenunion noch nicht haben. Und deshalb sollten wir auch immer ein wenig hinschielen zu den Vereinigten Staaten von Amerika, wie für eine so große Volkswirtschaft so etwas organisiert werden kann.
Die Bankenunion schließlich sieht Scholz auch als Chance für Deutschland, weil mit ihr zusätzliche Wachstumschancen verbunden seien.
Mischa Erhardt berichtet aus Frankfurt. Mütter und Väter, die sich getrennt haben, müssen für ihre Kinder Unterhalt zahlen, wenn diese beim anderen Elternteil leben. Viele zahlen aber nicht, weil sie nicht wollen oder, das zeigt eine heute vorgestellte Untersuchung, weil sie nicht können. Dann springt der Staat ein mit dem sogenannten Unterhaltsvorschuss, höchstens 272 Euro im Monat, der immer öfter in Anspruch genommen wird, wie Gudula Geuter berichtet.
Regelmäßig sorgen die Zahlen zum sogenannten Unterhaltsvorschuss für Aufregung. Es geht um den Unterhalt für minderjährige Kinder von Alleinerziehenden, für die der Staat in Vorleistung geht, weil der an sich zahlungspflichtige Elternteil eben nicht oder nicht genug Geld gibt. Nur einen geringen Teil davon holen sich die Behörden zurück. Erstmals haben jetzt Bund, Länder und Kommunen ihre Daten zu der Leistung zusammengeführt. Das Ergebnis: Die schlechten Rückholquoten haben zumindest teilweise einen Grund, denn in vielen Fällen kann der Elternteil schlicht nicht zahlen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erläutert den Befund.
In 2018 war es so, dass von den 800.000 Kindern, die Unterhaltsleistungen des Staates bezogen haben, 61% der Elternteile nicht zahlungsfähig waren, die also aus eigenen wirtschaftlichen Gründen, weil sie selbst Sozialleistungen beziehen, weil sie selbst geringe Einkommen beziehen oder weil sie vielleicht sogar verstorben sind oder in eine persönliche Insolvenz gegangen sind, also nicht zahlungsfähig waren.
Das bedeutet auch, die Zahlungsmoral der Unterhaltspflichtigen ist besser als teilweise gedacht. Die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen auf mehr als 2 Milliarden Euro. Das liegt vor allem daran, dass seit Mitte 2017 mehr Kinder Leistungen bekommen und das außerdem länger. Statt zuvor nur bis zum Alter von 12 Jahren und in jedem Fall nicht länger als 6 Jahre lang, springt der Staat nun von Anfang an bis zur Volljährigkeit des Kindes mit 18 Jahren ein. Das bedeutet auch, auf die Jugendämter kam die doppelte Zahl der Anträge zu. In den seltensten Fällen wurde das Personal entsprechend aufgestockt. Die historisch schlechte Rückholquote von 13% für das vergangene Jahr, die schon früher bekannt geworden war, hat allerdings noch einen anderen Grund. Durch die Reform waren die Ausgaben gestiegen, zurückgeholt wurden aber nur die geringeren Beträge, die nach altem Recht ausgezahlt worden waren. Demnach müsste die Quote nun wieder automatisch steigen. Die Bundesfamilienministerin kündigt gleichwohl an, dass der Staat die Anstrengungen erhöhen will.
Gudula Geuter berichtete. Für seine Kritikerlisten hat das frühere US-Saatgutunternehmen Monsanto viel Kritik einstecken müssen. Doch nun erklärt der Bayer-Konzern, zu dem Monsanto inzwischen gehört, die Listen seien nicht rechtswidrig. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Eine Kanzlei habe mehr als 25.000 Dokumente ausgewertet. Diese enthielten keine sensiblen Daten, erklärte Bayer. Die Listen basierten nicht auf illegaler Überwachung, sondern stammten hauptsächlich aus öffentlich zugänglichen Informationen wie Presseartikeln oder Social-Media-Accounts. Monsanto hatte mehr als 1.400 Namen gesammelt, darunter waren auch 200 Deutsche. Die Digitalwirtschaft wird weitgehend von Unternehmen aus den USA und China bestimmt. Das ergibt sich aus einem Bericht der Vereinten Nationen. Demnach haben die großen Internetplattformen aus den USA und China weltweit inzwischen einen Marktanteil von 90%. Auf europäische Firmen entfallen 4%. Bernhard Rohleder vom deutschen Branchenverband Bitkom hält dagegen.
Skype, das die Videotelefonie erfunden hat, kommt aus Europa. Spotify kommt aus Europa. Auch Booking.com ist ein europäisches Unternehmen. Nur sind zwei dieser Unternehmen eben von amerikanischen Investoren erworben worden. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, dass die guten Ideen und Entwicklungen aus Europa dann auch hier bleiben und hier in Europa Wertschöpfung leisten.
Eine Kluft gibt es laut UNO auch beim Internetzugang. Demnach hat mehr als die Hälfte der Welt keinen oder nur geringen Zugang. Die Telefonnummern von etwa 420 Millionen Facebook-Nutzern waren offen im Netz zugänglich. Das Unternehmen erklärte, die Daten seien wohl gesammelt worden, bevor im vergangenen Jahr die Möglichkeit abgeschaltet wurde, Bekannte mithilfe ihrer Telefonnummer zu finden. Facebook habe keine Hinweise darauf, dass Accounts gehackt worden seien. Es ist unklar, wer die Auflistung zu welchem Zweck erstellt und hochgeladen hat. Die Nummern stammten vor allem aus den USA, Großbritannien und Vietnam. Die ostdeutsche Wirtschaft wächst in diesem Jahr einer Prognose zufolge deutlich kräftiger als im Bundesdurchschnitt. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle rechnet mit einem Plus von 1,0% inklusive Berlin. Für ganz Deutschland wird nur mit einem 0,5% Wachstum gerechnet.
Sina Fröndrich, vielen Dank. 5G, das Kürzel steht für ein großes Versprechen. Superschnelles Internet, in erster Linie für industrielle Anwendungen wie vernetzte Fabriken. Doch die Mobilfunkbranche, die sich gerade ja erst wichtige Frequenzen teuer ersteigert hat, will auch Privatkunden auf den Geschmack bringen und rührt die Werbetrommel. Heute auf der IFA in Berlin. Dieter Nürnberger hat sich vor dem morgigen offiziellen Start auf dem Messegelände umgesehen.
Noch wird auf dem Berliner Messegelände aufgebaut, doch für eine in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnte Branche sind die Vorzeichen diesmal nicht so rosig. Denn weltweit schwächelt derzeit vor allem der Markt für Unterhaltungselektronik. 2019 wird ein Umsatz von 740 Milliarden Euro erwartet, ein Minus von knapp 2%. Da habe der Handelsstreit zwischen China und den USA genauso Spuren hinterlassen wie Wirtschaftsflauten in einzelnen Ländern, sagt Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratschef der Branchengesellschaft GFU. Doch stets sei das vierte Quartal das Entscheidende.
Aufgrund der Tatsache, dass es kein Geld bei den Banken gibt, haben wir Grund zum Optimismus, denn Innovationen beleben das Geschäft, was Vernetzung betrifft der Geräte, was Sprachsteuerung betrifft und natürlich die künstliche Intelligenz. Sie machen die Benutzung für den Konsumenten einfacher. Und wenn er dies in den Geschäften sieht, dann sind wir auch überzeugt, dass das Weihnachtsgeschäft positive Impulse setzen wird.
Technologische Durchbrüche wird man in diesem Jahr wohl nicht sehen. Dafür aber steht einiges kurz vor der Massentauglichkeit. Ein Stichwort hierfür: 5G. Die Frequenzversteigerung in Deutschland ist abgeschlossen und die ersten entsprechenden Smartphones kommen auf den Markt. So stellte Samsung heute nicht nur das erste und lang erwartete auffaltbare Smartphone vor, auch die Telekommunikationsunternehmen präsentierten erste Tarife mit dem superschnellen Mobilfunkstandard. Die Deutsche Telekom startet ihr 5G-Netz in Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt. Und der neue Standard macht das Smartphone mal wieder zum heimlichen Star der Branche, so Michael Haxpiel, bei der Telekom zuständig für den Privatkundenbereich. Nicht nur Industrieanwendungen würden von 5G profitieren.
Laut Bitkom-Umfrage hat das Smartphone 85% die Spielekonsole als beliebtestes Gerät für Videospiele abgelöst. Und heute spielen bereits 43% regelmäßig Videospiele.
Im Mittelpunkt der IFA steht auch weiterhin das vernetzte Zuhause. Das Smartphone steuert den Backofen, ebenso die Waschmaschine und die Heizung. Messedirektor Jens Heitecker sieht beispielsweise die Steuerung per Stimme, die Spracherkennung, als den Zukunftsmarkt an. Ein Paradebeispiel von künstlicher Intelligenz.
Dass die Maschinen lernen, die Vorlieben des Nutzers zu verstehen, dass eine Programmierung, eine Bedienung zum Beispiel viel einfacher wird. Und ich wage mal vorherzusagen, wer in den nächsten Jahren diese Technologie nicht beherrscht, wird am Markt seine Produkte nicht mehr verkaufen können.
Während der Bereich der Unterhaltungselektronik derzeit zumindest schwächelt, bleibt das zweite Standbein der IFA der Markt für Haushaltsgeräte auf stabilem Kurs. Hier gibt es weiterhin Steigerungsraten, sagt Reinhard Zinkern, Chef von Miele und Sprecher der Hausgeräteindustrie.
Der Trend zu Gesundheit und Wellbeing, das geht von gesunder Ernährung und entsprechender Zubereitung hin über Messgeräte für Herzfrequenz. Auf der anderen Seite erstaunlicherweise ein sehr positiver Trend Staubsauger, sowohl mit Robotern als auch mit sogenannten Hand-Stick-Geräten.
Ab morgen können sich die IFA-Besucher ein Bild davon machen.
Ja, und was die Messebesucher auf der IFA erwartet, das berichtete Dieter Nürnberger. Nun ist es also offiziell. ThyssenKrupp fliegt aus dem deutschen Aktienindex. So hat es die deutsche Börse gestern Abend bekannt gegeben. Zweifelsohne eine Zäsur für den Essener Industriekonzern, der, wie auch die Commerzbank, die ja auch vor einem Jahr von Wirecard abgelöst wurde, zu den DAX-Gründungsmitgliedern gehört, seit 1988, also in der prestigeträchtigen ersten Börsenliga mitspielt. Jörg Marksteiner über einen Abstieg mit Ansage, auf den man in Essen offensichtlich gut vorbereitet war.
Natürlich haben sie damit gerechnet, dass heute überall von Abstieg und von Niedergang zu lesen sein würde und von zweiter Liga. So etwas verunsichert Mitarbeiter, das weiß auch die ThyssenKrupp-Firmenspitze. Und deshalb hat sie sich für den Tag nach der Entscheidung eine kreative Lösung einfallen lassen.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind hier bei unserem heutigen Podcast. Der Anlass dafür ist leider nicht so schön, denn jetzt ist es amtlich. ThyssenKrupp rutscht nach 31 Jahren aus dem DAX.
Mit einem 14-minütigen Podcast mit Gesprächen und Interviews wandte sich die Firmenleitung am Morgen nach dem DAX-Absturz an die 160.000 Mitarbeiter. Konzernchef, Finanzvorstand, Investorenbetreuer, Personalabteilung, gleich mehrere Topmanager versuchten, mögliche Ängste und Befürchtungen in der Belegschaft zu zerstreuen. ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff.
Ja, das macht natürlich keinen Spaß. Da hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Aber ich sag mal, dass so etwas passieren kann angesichts der Lage, das war klar.
Innerhalb eines Jahres hatte sich der Aktienkurs fast halbiert. Der Firmenwert des Stahl- und Industriekonzerns war damit so stark gesunken, dass schon abzusehen war, lange würde man nicht mehr zum Club der 30 wertvollsten Börsenfirmen gehören.
Das ist natürlich nicht schön, aber es führt uns auch die Realität von ThyssenKrupp nochmal vor Augen. Das zeigt, wie wir wahrgenommen werden und wie die Lage des Konzerns ist.
Soll heißen, keine Überraschung, aber auch keine Verschlechterung. Außerdem betonten die Manager, für die Finanzierung des Unternehmens habe der Abstieg aus dem wichtigen Index keine gravierenden Folgen.
Es gilt jetzt nicht auf Eitelkeiten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen. Wie kommen wir wieder zur alter Stärke zurück und wie kriegen wir dann auch wieder ein Vertrauen von Anlegern, das einen Aufstieg womöglich auch mal wieder rechtfertigt?
Bereits angekündigt ist der Abbau von 6.000 Stellen. Unrentable Bereiche will der finanzschwache Traditionskonzern radikaler als bisher abgeben oder fusionieren. Für finanzielle Entlastung soll außerdem der Verkauf oder Börsengang der erfolgreichen Aufzugssparte sorgen. Sie allein ist deutlich mehr wert als der Rest des Konzerns. Dass das gelingt, sei für die Zukunft des Unternehmens sehr viel wichtiger als die DAX-Frage, heißt es intern. Und dabei kann Finanzvorstand Johannes Dietsch dem Absturz in die zweite Börsenliga sogar etwas Positives abgewinnen.
Nun, es ist natürlich interessant zu sehen, wenn man im MDAX notiert ist, dass man hier auch hohes Investoreninteresse vorfindet. Und wenn man dort im oberen Drittel firmiert und nicht Schlusslicht im ersten Segment ist, kann das durchaus auch Vorteile haben.
Analysten und Profi-Anleger sind da weniger optimistisch. Sie verweisen auf einen, wenn man so will, technischen Effekt. Denn etliche Fonds, die den Leitindex DAX genau nachbilden, werden ihre ThyssenKrupp-Aktien bald zwangsweise verkaufen, wenn die Änderungen am 23. September wirksam werden. Das heißt, viele Aktien von ThyssenKrupp kommen dann auf den Markt. Das wiederum könnten Angreifer und Finanzinvestoren nutzen, um sich einzudecken und dann möglicherweise eine Zerschlagung des Ruhrkonzerns forcieren.
Aus Essen berichtete Jörg Marksteiner. Für ThyssenKrupp rückt nun also der Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines nach in den deutschen Aktienindex. Nicht ganz so bekannt wie ThyssenKrupp vielleicht, aber der Münchner Konzern kann ebenfalls auf eine bewegte 85-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Über den DAX-Neuling MTU Rigobert Kaiser.
MTU Aero Engines gehört zu den weltweiten Branchengrößen bei der Entwicklung, dem Bau und der Wartung von Triebwerken für die zivile und militärische Luftfahrt. Wichtige Partner sind GE Aviation und Pratt & Whitney aus den Vereinigten Staaten. An weltweit 15 Standorten erwirtschaften fast 10.000 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 4,6 Milliarden Euro. Der Stammsitz ist in München-Allach, wo Triebwerke entwickelt, gebaut und gewartet werden. In ihrer 85-jährigen Geschichte hat die MTU 7-mal ihren Namen geändert und mehrmals die Eigentümer gewechselt. Ihre Anfänge sind eng mit BMW verbunden. Der heutige Autohersteller baute zunächst Flugmotoren und war die Keimzelle der MTU. Daimler-Benz gliederte in den 90er Jahren die MTU in seine Luft- und Raumfahrttochter DASA ein, die später in die EADS überging. 2004 übernahm der US-Investor KKR den Triebwerkhersteller und brachte ihn ein Jahr später an die Börse. Umsatz, Gewinn und Börsenwert sind so gestiegen, dass sich die MTU für den DAX qualifizierte. In Bayern sind damit 9 DAX-Konzerne zu Hause.
Rigobert Kaiser über MTU dann ab dem 23. September im DAX. Ja, jetzt geht die Frage an Jan Plate im Frankfurter Börsensaal. Wie haben denn die Anleger auf die DAX-Neuordnung reagiert?
Ja, zunächst mal der Blick auf ThyssenKrupp, der Absteiger. Aber die Aktie kann heute und mittlerweile 6,5% zulegen. Die Gewinne wurden ausgebaut. Unter anderem gibt es ja Spekulationen, die Ertragsperle, die Aufzugsparte, könnte komplett verkauft werden, um Geld in die Kasse zu bekommen und ThyssenKrupp neu aufzustellen. Und der finnische Aufzugskonzern Kone kommt da angeblich auch mal wieder ins Spiel, treibt wohl seine Bemühungen voran. Angeblich lotet Kone auch schon Partnerschaften aus gegen dann mögliche Bedenken der Wettbewerbshüter. Ja, und der DAX-Aufsteiger, der Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines, da heute bisher ein Minus von fast 3%. Aber da werden wohl am ehesten Gewinne eingestrichen nach eben der Spekulation über den Aufstieg von MTU.
Anfang Oktober soll es neue Gespräche geben im Handelsstreit zwischen China und den USA. Gibt das denn dem DAX heute Auftrieb?
Also es gibt natürlich ein paar Skeptiker bezüglich der Handelsgespräche zwischen USA und China, aber erstmal hilft es wieder, dass es sich wohl entspannen könnte. Ja, und der DAX mit einem Plus von fast 1% bei 12.127 Punkten und der amerikanische Dow Jones, da geht es auch kräftig nach oben mit einem Aufschlag von etwas mehr als 1,5%.
Ja, und gute Nachrichten gibt es heute auch für die deutschen Autobauer. Nach einem schwachen ersten Halbjahr konnten sie jetzt in den USA wieder mehr Autos verkaufen. Spiegelt sich das denn in den Kursen heute?
Ja, da ist der anhaltende SUV-Boom, der Boom bei den Stadtgeländewagen. Das hilft eben und das macht den Anlegern Mut. Die Anteilsscheine von Volkswagen, Daimler oder BMW, die verteuern sich durchschnittlich um etwas mehr als 2%. Das hilft dann auch einigen Aktien von Autozulieferern. Dazu eben die Aussicht auf Entspannung im Handelsstreit der USA und China, was auch den Chipherstellern und Technologiewerten hilft, die mit einem Plus bei Infineon mit 5,5%.
Und RWE hingegen deutlich im Minus. Wie lässt sich das erklären?
Na, die RWE mit einem Abschlag von mehr als 2%. Die Bundesregierung treibt kurz vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts den Kohleausstieg ja voran. Und es gibt einen Entwurf zum Kohleausstiegsgesetz, der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Unter anderem ist ein Neubauverbot von Kohlekraftwerken vorgesehen. Und damit zum Abschluss noch zum Euro. Der steigt auf 1,1047 $. Die deutschen Staatsanleihen waren heute weniger gefragt. Dementsprechend die Rendite nur noch bei minus 0,64% und der Goldpreis mit einem satten Minus von $30 bei $1,514.
Jan Plate war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Auf Löwenjagd, eine vorläufige Bilanz der Filmfestspiele Venedig, ziehen gleich die Kollegen von Kultur heute. Ich sage danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.